2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ich bin total aufgeregt, weil man ja so selten aus dem Haus kommt heutzutage. Wir sitzen immer zu Hause. Ja, wenn man mehr als 3 Leute sieht, kriegt man schon sozusagen so eine Art sozialphobischen Schock. Schade, schade, Marmelade, dass Sie immer noch nicht hier sind. Aber immerhin für die Hörer von Radio 1 hat sich nichts geändert. Denn beim Radiohören steckt man sich nicht an, jedenfalls nicht mit Krankheiten. Also sitze ich wieder hier in diesem stillen Raum, in dem normalerweise das Publikum bebt. Und damit ich nicht so einsam und mutterseelen allein bin, habe ich heute gleich 2 Gäste eingeladen, nämlich Karin Wieland und Heinz Bude. Die beiden sind ehemalige Hausbesetzer und haben darüber ein Buch geschrieben. Ist schon eine Weile her, haben vielleicht ein bisschen gebraucht, um diese Erfahrung zu verarbeiten. Darüber reden wir jetzt, über das Hausbesetzen, über eine untergegangene Stadt namens West-Berlin und über zeitgemäße Formen des Protestes. Und ich könnte mir vorstellen, dass es uns auch gelingt, irgendwie einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Zum Beispiel mit der Frage, wie viel Regelbruch eigentlich in Zeiten von Corona wünschenswert, möglich oder erlaubt ist. Mal sehen. Hallo, schön, dass Sie beide hier sind.
Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo. Hallo. Ihr Buch heißt Aufprall. Sie haben es zusammen mit Ihrer Freundin Bettina Munk geschrieben. Es nennt sich Roman. Können wir auch gleich mal gucken, warum eigentlich. Und es spielt eben in den 80er Jahren in West-Berlin. Es geht darum, es geht darin um ihre eigene Geschichte, wie sie aus Westdeutschland nach Berlin kam und Anfang 1981 ihr erstes Haus besetzten. Ja, mit allem, was so dazugehört. Räumung, Legalisierung und dann Verbürgerlichung. Karin Wieland wurde Autorin, Heinz Bude wurde Soziologe, Bettina Munk, die heute nicht hier ist, wurde Künstlerin. Immerhin ist keiner von ihnen Investmentbanker geworden, das ist doch schon mal was. Frau Wieland, Sie wurden 1958 geboren, Herr Bude, Sie wurden 1954 geboren. Sagen Sie mir doch mal, egal wer von Ihnen beiden, etwas zu dieser Generation.
Also ich glaube, wir sind eine Generation, mit der man jetzt, also als wir in den 80er Jahren als Hausbesitzer aufgetreten sind, nicht wirklich gerechnet hat, dass wir was zustande bekommen. Also wir haben ja diese 68er im Nacken, die unsere Lehrer gewesen sind und die uns eigentlich immer klar gemacht haben, dass es nichts mehr groß zu erobern gibt, weil eigentlich alles schon erobert ist. Und wir konnten das eigentlich nur so nachmachen, wie sie es gemacht haben. Dann gab es den deutschen Herbst. Das war die Erfahrung, dass linke Politik in den Terror und in den Tod führt. Und dann sind wir nach Berlin gegangen. Und diese Generation, also deswegen haben wir das Buch, weil Sie ja auch geschrieben hatten in der Ankündigung, also rückwärts verstanden. Man braucht schon eine Zeit lang, bis man versteht, was man da gemacht hat in dieser Zeit. Und wir sind jetzt in den 60ern, jetzt erst wird uns klar, wie kurz nach Kriegsende wir eigentlich geboren wurden und wie viel wir eigentlich mit dieser deutschen Geschichte noch zu tun haben. Das war Jahrzehnte weg. Also wir sind da eine Generation des Anfangs. Also wir haben keine Bombennächte erlebt, wir haben nicht in den Trümmern gespielt, wie bringt man und so weiter, sondern ja, wir mit uns sollte diese schöne Bundesrepublik gelingen. Und das war die Erwartung, mehr war nicht da. Und ich glaube, das war was ganz Wichtiges, dass wir eigentlich eine Generation waren, von der man jedenfalls politisch nicht viel erwartet hat.
Herr Bude, Sie haben mal gesagt, wir hatten insofern etwas nachzuholen, weil wir eine Generation angehören, die nicht stolz auf ihre Jugend ist. Warum?
Ich finde Leute eigentlich relativ nervig, sie so einen Jugendstolz durch die Gegend tragen. Das hängt, glaube ich, mit dem zusammen, was Karin gesagt hat. Also unser Dreh ist ja zu sagen, okay, wir kommen hinterher, aber wir sind auch vorweg. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Und das kriegt man nur mit einer gewissen Ironie hin. Und diese Ironie ist nicht etwas, wo man sagen kann, oh, was haben wir eigentlich Tolles hingekriegt, was haben wir eigentlich Tolles gemacht. Wir haben das auch beim Schreiben dieses Romans gemerkt, dass wir eine Menge ziemlich bescheuerter Sachen gemacht haben, auf die ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig stolz bin, aber von denen ich am Ende auch glaube, dass sie irgendwie dazugehört haben.
Was denn mal so zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, dass man sagte, dass es irgendwie mal die Idee gab, in der Gneisenauer Straße alle Bäume abzusägen und damit irgendwie ein Zeichen zu setzen, dass es noch einen anderen Raumverständnis in Berlin geben könnte. Völlig bescheuerte.
Haben Sie gemacht, ja?
Nein, das war aber mal als eine Idee. Als eine Idee oder noch was Bescheuertes war wirklich, dass man irgendwie so ein Hausbesetzerzeichen in den Rasen vom Schloss irgendwie ätzen könnte. Mit Unkraut von, also all solche absurden, blöden Sachen. Aber natürlich war das auch, das ist schon, hängt mit diesem Berlin zusammen. Diese Stadt ist ja nicht nur vom Krieg bestimmt, es ist ja auch ein Ort der Verzweiflung immer gewesen. Nicht nur ein Ort des Aufdrehens und nicht nur ein Ort des, auch sicherlich immer ein Ort des Behauptens, aber dieses Behaupten hatte immer so einen Hintergrund, dass es auch so ein Behaupten aus letzter Instanz ist. Und das hat, und ich habe das auch wieder beim Schreiben gemerkt, wie sehr mich das geprägt hat.
Kurz mal, warum ist das ein Roman? Hat das rechtliche Gründe oder warum beharren Sie so stark darauf? Denn wenn man es liest, hat man doch ganz stark das Gefühl, es ist ein Erinnerungsbericht oder teilweise vielleicht auch fiktional, aber das Wort Roman brauche ich eigentlich nicht zum Verständnis des Buches.
Also wir wollten vor allem die Fiktion stark machen und es kommen eben viele Mischfiguren darin vor. Also rechtlich insofern schon, man ist besser dran, wenn man sagt, das spielt sich alles im Fiktionalen ab. Wir haben geschrieben, alles, also die Fiktion ist wahr, die Fakten stimmen, weil ja viele Dinge in dem Buch vorkommen, wo wir dann gedacht haben, die glaubt uns ja niemand, dass die wirklich, also der Nazi-Überfall, der jüdische Hausbesitzer und so weiter. Aber viel davon ist natürlich auch zeitversetzt und so weiter. Und auch jetzt zum Beispiel Heinz und ich, wir haben nicht zusammen in so einem Haus gelebt. Wir haben da auch keine sozusagen unbedingt große Überschneidungen. Aber wenn man das Buch interessant gestalten will, braucht man einen Plot. Und eine Erinnerung hat selten einen Plot, ehrlich gesagt. Also da geht man sich selbst auf den Leim. Und wir hatten sehr viel mehr Freiheit, indem wir es Roman genannt haben. Und da gibt es auch ganz interessante Dinge, also jetzt die uns schreiben, die damals mit uns zusammen waren, erinnern sich an Dinge, von denen ich weiß, dass ich die erfunden habe. Also ich bin mir total sicher, und also der eine hat mir kürzlich geschrieben, genau dieses Bild hat mich ein Leben lang beschäftigt. Und da hing es in dem Zimmer und ich musste ihm schreiben, das hing nie dort. Es ist, also die Erinnerung, will ich sagen, wissen wir ja auch, aber ist sehr trügerisch und Plot kriegen sie damit nicht hin.
Und man kann in der Fiktion wahrer sein, das habe ich auch festgestellt. Ich brauche nicht zu rechtfertigen mein Leben, ich brauche nicht zu sagen, ach, das hatte alles einen Sinn, sondern ich kann mich hineinbegeben in das, was wirklich war, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob vieles von dem, was ich erinnere, was ich in mir sozusagen in den Vordergrund gedrängt hat, ob mich das so wahnsinnig viel bestimmt hat, weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber ich konnte jetzt so darüber schreiben.
Man hat eben, wollte ich nur sagen, man hat eben Zugriff auf das Unbewusste der Figuren. Das hat man eben, wenn man einen Roman schreibt. Wenn ich jetzt ein Erinnerungsbuch, wie auch immer, ist das nicht der Fall. Und das bedeutet auch beim Schreiben, dass selbst, also dass man, ja, das ist eine eigentümliche Erfahrung, dass sich das alles ganz anders entwickelt teilweise, als man es vorgesehen hat. Also da gibt es einen ganz eigenen Sog im Schreiben, wie wenn man sich jetzt hingesetzt hätte und hätte gesagt, wir machen das jetzt zack, zack, zack. Das hätte uns behindert letztendlich. Und diese Vielstimmigkeit war eben wichtig, dass man, also es gibt ja zwei Ich-Figuren und einen Chor, der weiblich ist. Und das war wichtig, dass man eben abwechselt mit diesem Individuellen, also in dem der Schmerz, der Tod, die Liebe, das machen die individuell mit sich aus. Aber das Wir, das sind diese revolutionären und anti-individualistischen Anforderungen, die man in diesem Leben ausgesetzt war. Und das war die wichtige Konstellation, die wir wollten, dass man also sieht, was ist mit dem Individuum und was ist mit dem Druck, den es eben auch gibt.
es gibt ja diesen dieses Bonmot, diesen Satz, dieses blödsinnige Sprichwort, unsinniger Satz eigentlich, wer sich an die 80er erinnern kann, war nicht dabei. Was soll das?
Weil die 80er Jahre schon eine Zeit mit einer wahnsinnigen Präsenz gewesen sind. Also Präsenz ist das große Thema der 80er Jahre. Also nicht die Vergangenheit und nicht die Zukunft, sondern das Jetztsein. Deshalb ja auch, dass man sagen konnte, no future ist kein Wort des Beklagens oder so. Das ist eine Behauptung. Es ist eine Behauptung über eine Präsenz. Und die 80er Jahre haben viel ermöglicht an Lebensformen, an Erlebnisweisen, auch an, glaube ich, an Mut, irgendetwas zu tun, von dem man manchen vielleicht heute nicht mehr so klar ist, wie wesentlich das auch gewesen ist für Dinge, die später passiert sind. Und auch, das ist auch ein Ergebnis meines Schreibens, die 80er Jahre waren so eine Art Schlingensiefzeit, wo man einfach mal so Sachen gemacht hat. Aber dieses Ironische, was immer auch da drin gelegen hat, hatte auch, und das habe ich beim Schreiben gemerkt, auch eine wahnsinnig tragische Seite. Also ich bin selber, der Thomas, der in dem Roman eine große Rolle spielt, ich wollte den ganz ironisch anlegen und das ist mir nicht gelungen. Ich bin quasi in das Existenzielle gekommen. Und dieses Existenzielle wiederentdeckt zu haben, diese existenzielle Dimension von Experimenten und von Experimentalismus, das hätte ich vorher nicht so gedacht, dass das nochmal mir so klar geworden wäre.
Aber ich glaube, man meint damit eben auch die vielen Drogen, den Alkohol und dass man sich eben was ausgesetzt hat, bei dem man einfach untergehen kann.
Sie meinen, das war in den 90ern anders?
Nee, aber bei den 80ern war es sozusagen, das war ein großes Versuchslabor mit auch dafür. Also heute ist die Drogenökonomie und auch die Pornografie und alles ist nochmal, hat einen anderen Dreh natürlich genommen. Das war ja, hat ja damals noch eine gewisse unschuldige, naive Seite fast gehabt. Aber diese, man hat sich, glaube ich, sehr, sehr, man ist nicht sehr schon mit sich umgegangen. Man hat sehr viel, also was den Körper auch anbelangt, also dass wir Frauen haben gern die Freunde gezwungen, dass sie sich sterilisieren lassen gerade mal. Wir haben, weiß ich, wie viele Abtreibungen hinter uns gebracht. Also das war noch alles irgendwie in so einem Bereich. Ich glaube, in den 90ern war das gezielter, sagen wir mal so. Und da hat man, was weiß ich, hat man ja diese Welt dann gehabt, diese Start-ups oder wie auch immer. Das war dann, aber bei uns war es ja wirklich mit diesem No Future egal, Kante geben. Ne? Also es war eine andere, es war dunkel, düster. Also ich glaube, das ist eben auch mit damit gemeint. Ob es dann so gewesen ist, ist nochmal was anderes.
Fassbinder ist mit Mitte 30 gestorben.
Genau, das alles gehört dazu. Also auch Bowie war hier, um sich zu heilen, letztendlich. Ne? Also interessanterweise geht er in diese halbe, kaputte Stadt, um sich zu heilen von den Drogen. Denken Sie an die Cave. Also es ist ja schon alles eine sehr dunkle Geschichte, die eben schon diesen Drogenschleier hat.
Aber es hat auch immer diese Freiheit da drin. Das ist irgendwas Verrücktes. Also dieses auch etwas wagen zu können. Also die 90er Jahre, stimmt, das war so eine Roaring-Zeit, aber das waren diese ganzen Garagenunternehmer. Das war schon fast so ein bisschen überschlau. Und so überschlau war man nun doch auch wiederum nicht.
Ich finde das aber interessant, weil Ihr Bild der 80er Jahre ist so eben dieses West-Berliner Bild, diese kaputte, fertige Stadt. Wo man wirklich, wie Sie auch schreiben, das Gefühl hatte, der Krieg sei erst gerade vorbei. In Westdeutschland waren die 80er ja ganz anders. Mhm. In Westdeutschland waren die 80er eigentlich ein ganz sauberes Jahrzehnt des Aufbaus und der Verschönerung auch des öffentlichen Raums, also was man damals darunter verstand, ja, in Hamburg die ganzen Einkaufspassagen, die da gebaut wurden, also so amerikanische Konsumtempel, die es so tatsächlich vorher in Deutschland gar nicht gab. Und natürlich sind die 80er Jahre das Jahrzehnt von Helmut Kohl und das Jahrzehnt der Geburt des Neoliberalismus. Also genau das Gegenteil eigentlich von dem, was Sie eben so stimmungs- und atmosphärisch beschrieben haben.
Na, ich würde sagen, also Helmut Kohl hat keinen Erfolg gehabt, weil es uns in West-Berlin gab. Geistig-moralische Wende wurde nicht vollzogen, bis heute nicht. Über Heimat und Vaterland lacht man. Und das, also der kam 82, ne? Und hat es angekündigt und da wussten wir sofort, also jetzt können wir nur noch hier bleiben, wir können nirgendwo anders mehr hingehen. Wir waren ja in dieses Berlin gegangen und also jetzt nicht nur die, die aus Westdeutschland gekommen sind, sondern also es gab ja auch viele Rand-Berliner sozusagen, die sich den Besetzungen angeschlossen haben, die auch ihre Stadt nicht so kannten, wie sie in Kreuzberg gewesen ist. Und dieses Westdeutschland, dieses propere Westdeutschland, die Sie gerade beschrieben hatten, das gerade wollten wir hinter uns lassen und sind hier in eine Stadt geraten, von der wir nicht gewussten, was hier, welche Geister und Gespenster letztendlich hier noch auf uns warten, weil die alle, glaubte man ja, in Westdeutschland erledigt zu haben. Also Westdeutschland ging nicht um Völkermord, ging nicht um Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort, sondern eigentlich war das vorbei. Und diese halbe Stadt hat immer daran erinnert, das gab doch noch irgendetwas. Also ich kann mich auch sehr gut erinnern an die Nazi-Beamtenwitwen in den Bussen. Es war grauselig. Also die waren alle noch hier, muss man sagen. Sie waren alle hier und sie haben alle den Mund aufgemacht. Und wir haben mit diesem Besetzen, diesem stolzen Nachkriegs-Berlin eines Ernst Reuter oder Willy Brandt eine völlig andere Facette hinzugefügt. Es ist dieses kalte, graue, diese kalte, graue, kaputte Stadt, in die wollten wir. Also das war ja irgendwie eine Provokation für die Eltern. Da wollte man hin und nicht im Reihenhaus sein. Ne? Und dann sagt man, hier ist es gut und hier machen wir unser Ding. Nur hier geht es. Also das war die Energie, die man reinbringen wollte. Und ich glaube schon, dass es Kohl nicht gelungen ist, die geistig-moralische Wende zu vollziehen. Da haben wir ein bisschen schon daran mitgewirkt. Und gucken Sie sich heute Berlin an. Die Politiker, die hierher kommen, müssen mit dieser Stadt sich anders arrangieren.
Aber die geistig-moralische Wende hat doch zu 150% stattgefunden. Es war der Neoliberalismus war die geistig-moralische Wende, die eine totale Kulturrevolution, eine riesige ideologische Umwertung aller Sachen, die vorher stattgefunden haben. Das ist ja ein Fakt. Also ich meine, wir leben heute immer noch, wir können gleich darüber reden, was aus diesem Erbe jetzt geworden ist, wie wir da stehen, aber wir leben ja, wir haben die letzten 30, 40 Jahre verbracht sozusagen in der Auswirkung dieser geistig-moralischen Wende, die Kohl sich natürlich nicht ausgedacht hat, aber für die er ja steht. Mich würde nur interessieren, ob Sie glauben, dass es sozusagen zwischen Hausbesetzern und diesem neoliberalen Selbstoptimierungskapitalismus irgendeine Verbindung gab. Wenn ich Sie jetzt eben gehört habe, das klang so, als wären Sie sozusagen der Gegenpol. Aber vielleicht könnte man auch denken, dass es Kontinuitäten gibt. Oder ist das eine Konstruktion? Ist das Quatsch?
Ja, aber ich habe was anderes gemeint. Also ich habe nicht über den Neoliberalismus gesprochen. Ich habe über das, was er angekündigt hat, als konservative Werte, die er aktivieren wird. Und da geht es um Heimat, um Vaterland, um Tugenden. Das hat nicht geklappt. Das ist etwas anderes. Das habe ich gemeint. Das hat nicht geklappt. Und da denke ich, dass diese 80er Jahre und also unsere Generation, nach der Sie mich eingangs gefragt haben, da gehören viele dazu. Es gab einen großen Dissens mit Kohl. So ist es nicht. Diese konservative Wende, die wollte man nicht. Also das, glaube ich, ist wirklich gescheitert. Und man sieht auch heute, also der Konservatismus hat ja auch nicht mehr wirklich ein Bein auf den Boden bekommen. Was mit dem Neoliberalismus ist, das ist wieder was anderes. Das würde ich jetzt mal getrennt halten.
Und da haben Sie recht, wir sind Teil dieser Geschichte. Und das ist das, was Karin am Anfang gesagt hat. Für mich war das auch Wahnsinn. Also Tunix war so ein Punkt, wo man sagte, eine bestimmte linke Geschichte geht nicht mehr. Und die setzt auf Kollektivität, die setzt auf Klassenkampf, die setzt auf Großgruppen, die sich konstituieren müssen. Das geht alles nicht mehr.
Tunix ist der Kongress vom Januar 78. Der spielt auch eine Rolle in Ihrem Buch. Ja, Geburtsmoment der alternativen Bewegung hier in Berlin. Finde ich jetzt interessant, dass Sie sagen, Tunix hat gezeigt, was alles nicht mehr geht. Wenn man sich heute mit Tunix beschäftigt, steht eher, dass das Erbe von Tunix ist, was alles ging danach.
So, genau. Und das war eben was anderes. Und deshalb haben Sie recht, wir sind eine Bewegung auch gewesen, die aus der Revolution des Ichs geboren ist. Das war das große Thema der 80er Jahre. Was ist eigentlich, was kann das Ich machen? Was kann das Ich bewirken? Und wenn man vom Ich her ausgeht, gibt es ganz andere Fragen, über das Thema von Kollektivität nachzudenken, über das Thema von Zusammensein nachzudenken, über das Thema, einen Ort für das eigene Leben zu finden, nachzudenken und das auch zu probieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der Versuch eines wirklichen Neuanfangs, da über die, wenn man so will, eine Idee von Rebellion zu finden, die nicht in den alten Registern funktioniert, der Kollektivität, sondern sich nach neue Orientierungsmarken sucht. Das war uns, und das hat uns auch das Buch und der Roman wieder gezeigt, das war uns alles nicht wahnsinnig bewusst. Aber die Zielstrebigkeit, in der wir bestimmte Motive verfolgt haben, die Zielstrebigkeit, in der wir gesagt haben, wir machen das, wir suchen unsere Orte in diesen besetzten Häusern, hat viel mit dieser Revolution des Ichs zu tun, ja. Eine Neubegründung von einer rebellischen Haltung.
Aber das müssen Sie nochmal erklären, weil das finde ich interessant, weil sonst könnte man ja als ein Nachgeborener einfach denken, sie wollten einfach nur eine billige Wohnung haben oder eine, die gar nichts kostet oder keine Ahnung.
Genau, das könnte man denken, ist aber falsch. Weil es ging natürlich auch darum, einen Ort zu finden, den man bezahlen konnte, wo man ein Leben haben konnte, was nicht nur ein Leben in vier Zimmern ist und ein Single-Leben oder sowas darstellt. Das war schon auch ein großer Punkt. Aber es ging auch immer um die Frage, einen Ort des Lebens zu finden und zu sagen, hier können wir ein anderes Leben experimentieren. Aus dieser Erfahrung heraus, dass die Formulare, die für dieses andere Leben eben nicht mehr da sind. Dass man nicht sagen kann, worauf man sich beziehen kann, nicht sagen, wir machen jetzt mal Kommunen oder irgend so ein Tenef, sondern wir müssen das wirklich sehr anders angehen. Und in dem Roman spielt ja die Heterogenität eine enorme Rolle. Dieses Haus war nicht ein Haus von Studenten. Es war nicht ein Haus von Leuten, die alle nur einigermaßen normal waren. Tu nix war ein großes Thema, die Antipsychiatrie. Tu nix, also es war für mich immer die Frage, es gab damals noch eine Alternative zur Taz als Tageszeitung, die eher so von sozusagen SEW-artigen Leuten, also das war die Sozialistische Einheitspartei West-Berlins, weiß heute kein Mensch mehr, dass sowas auch mal gegeben hat. Und das zu sagen, nee, das geht alles nicht mehr. Man muss anders an die Dinge rangehen. Und natürlich ist das Franzosengemurmel für die ganze Sache dann irgendwann auch mal ziemlich wichtig geworden.
Franzosengemurmel vielleicht kurz auch nochmal erklärt für unsere Zuhörerinnen, die das nicht so voll auf der Liste haben.
Aber zu Tunix muss man sagen,
Was ist das Franzosengemurmel? Also, was ist das?
Derrida. Derrida, Lyotard, Baudrillard.
Foucault, da kann man ganze Unterhaltungen kann man so führen. So.
Aber ganz wichtig, Deleuze.
Okay, und darüber lachen Sie heute noch darüber? Ja, jetzt finde ich das interessant. Ist das sozusagen, weil die Chiffren schon so durchgenudelt sind, dass man das alles gar nicht mehr ernst sagen kann? Also kann man sozusagen den Namen Foucault nicht mehr aussprechen, ohne zu schmunzeln? Doch. Das wäre ja schrecklich.
Ja, natürlich kann
nein. Also Foucault ist, das muss man sagen, ist wirklich einer der ganz großen Denker des 20.
Jahrhunderts. Okay.
Ja. Also, überhaupt keine Frage. Und der war beim Tunix-Kongress, ne?
Ja.
Aber was ich noch dazu sagen wollte, also Tunix ist ja ins Leben gerufen worden, weil da ein paar undogmatische Linke saßen und sagten, na, das war's jetzt. Mit dem deutschen Herbst, jetzt ist die Linke vorbei, jetzt müssen wir ein Abschiedsfest machen.
Aber das finde ich ganz komisch, auch das verstehe ich natürlich im Nachhinein.
Ja, aber wir machen ein Abschiedsfest und dann war es ein Beginn.
Aber wie kann es denn sein, dass man überhaupt als Linker dachte, mit der RAF sei die Linke auf den Tod diskreditiert? Das würde ich heute auch überhaupt nicht so...
Aber die Stimmung war so, Sie können sich nicht vorstellen, wie depressiv das alles gewesen ist. Und Politik hatte immer was mit Tod für uns.
Aber der Staat hatte sich doch enthüllt als mörderischer Überwachungs- und ich weiß nicht was, Schleier- und Rasterfahndungs- und Stammheimstaat. Also der Staat selber hatte sich doch als brutal enthüllt.
Aber sich dem zu ergeben, war nicht sehr lebensdienlich. Als undogmatischer Linke hat man das nicht getan. Man wollte ja auch zum Leben hin.
Außerdem
sich jetzt immer nur dann hat man sich ja eingelassen auf die Leute, die immer noch auf diesem Trip gewesen sind. Also ein Thema unseres Buches ist ja auch die immerwährende Spaltung der Linken. Und das war jetzt schon mal eine. Und Tunix war aber der Beginn, also obwohl es eigentlich ein Abschied war, war es der Beginn. Es war ein Aufbruch, in dem man sagt, man braucht die ganzen, weiß ich nicht, Lesekreise zu Marx und so weiter nicht mehr, sondern guck mal, da ist Foucault, naja, den lesen wir mal lesen wir mal zu dritt, lesen wir mal allein, lesen wir mal betrunken. Also ich meine, es ist alles, es wurde sehr viel leichter, ganz einfach. Es wurde leichter, man hat viel abgeworfen. Und das hat viel auch damit zu tun, wir haben uns einfach nicht so ernst genommen. Und man hat uns nicht ernst genommen. Und das war eine große Freiheit dabei.
Was ich ja interessant finde, was viele Leute sich wahrscheinlich nicht klar machen, ist, dass in diesem Januar 78 sozusagen der Begriff der Alternativen oder der alternativen Bewegung praktisch so ins Politische reingekommen ist. Später die ersten grünen Parteigliederungen hießen ja alternative Listen. Das weiß vielleicht der eine oder andere noch. Also sozusagen eine politische Alternative kam damals, 78, in die Sprechbarkeit und besetzte sozusagen so Begriffe. Heute ist dieses Wort von der Alternativen auf die andere politische Seite gewandert und dadurch verbrannt und verbraucht. Das ist ja irgendwie auch traurig, oder?
Ja, natürlich. Also ganz, also für uns war der ganz wichtige Gedanke, es gibt keine große Alternative zu dem Leben hier, sondern viele kleine Alternativen. Und es gibt nur einen Weg, über die kleinen Alternativen das Ganze in einen anderen Zustand zu bringen. Es gibt nicht die Idee, wir entwerfen jetzt mal eine große Alternative. Das ist wirklich gescheitert und das ging nicht mehr. Und wer das behauptet hat, war ein Idiot, der an irgendwas geglaubt hat von irgendwelchen Parteiaufbauorganisationen oder sowas. Mit denen wollten wir nichts zu tun haben, mit den Leuten. Was da war, war in der Tat irgendwie immer auch nochmal das Flinker, das Blinkeln und wie sagt man, Blitzeln, Blinkeln, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Also irgendwas mit den Augen macht. Die RAF hat schon eine große Rolle gespielt bei uns auch noch. Also sozusagen muss es nicht auch andere Arten, also auch noch Möglichkeiten geben, Fuß zu fassen. Und wir haben das irgendwie, das war schwierig, schwer das abzuwerfen. Es ist Kippenberger, also das ist auch eine ganz andere Leichtigkeit, um Dinge zu machen und zu tun und auch sich um Dinge nicht zu kümmern, die immer als gesagt wird, das musst du noch bedenken.
Aber es ist auch irgendwie unpolitisch.
Es ist nicht irgendwie unpolitisch.
Ist das nicht sozusagen der direkte Weg, der von diesem Denken, von dieser Erleichterung sozusagen, ich bin befreit davon, jetzt irgendwelche Großentwürfe finden zu müssen, weil das sowieso nicht funktioniert hat. Die Linken sind im Zweifelsfall auch nur terroristische Mörder. Dann kann ich mich im Prinzip hier um meine schöne Wohnung in Kreuzberg kümmern und vielleicht legalisiere ich die auch noch. Hoppla, hat geklappt, ich habe einen Vertrag. Was denn?
So war es ja gerade nicht.
Ja, ich versuche das jetzt ja. Ja. Ist ja auch provokant, was ich gerade sage. Ich versuche nur zu sagen, ob das nicht sozusagen schon der Keim des Unpolitischen dieser 80er und 90er Jahre da drin dann schon gelegt ist. Dieser Rückzug, dieses Verabschieden von den Entwürfen und Visionen. Und schwupp übernimmt der Kapitalismus und sagt, super, wenn das ist, ihr, super, dass ihr diese Haltung habt, ganz toll, macht mal weiter so mit eurer komischen Biedermeierisierung. Und jetzt kommt noch der Globalismus dazu und dann seid ihr eh am Ende. Ist es nicht so ein bisschen so gelaufen?
Naja, man hat versucht, also man
ich hat sich gerade in den schwarzen Peter zuzuschieben.
Aber man hat sich Schuld in die Illegalität begeben. Man wurde kriminalisiert. Das ist nicht so biedermeierlich, Herr Augstein.
Aber Sie haben aber
also
doch
man
die
hat,
Verträge
man,
bekommen.
Bitte?
Aber ich dachte, dann, das ist doch die Geschichte, dass dann die Hausbesetzer dann die Verträge gekriegt haben und so.
Also ich bin zum Beispiel verurteilt worden. Also ich habe keinen Vertrag bekommen, sondern ich habe eine lange Gerichtsverhandlung hinter mich bringen müssen und war knapp hinter der Vorstrafe und so weiter. Also so war es nicht. Das war eine Zeit, die kannte keine Deeskalation. Und das war auch eine Zeit, die wollten uns einfach loshaben und kriminalisieren hier. Das war eine harte Geschichte. Also die ersten Urteile, die in den 81 ergangen sind, das war kein Spaß. Auch viele Leute sind gegangen, weil sie gesagt haben, ich habe noch was anderes vor mit meinem Leben. Und es ist dann leider gelungen, also die Idee war ja, die Häuser zu besetzen und diesen Raum umzudeuten. Und nicht eine schöne eigene Wohnung oder wie auch immer, sondern das zwischen Private und das Öffentliche sozusagen auch in Frage zu stellen. Das war ja das Anstrengende. Man war immer in der Öffentlichkeit, also im Haus, immer mit ganz vielen, immer teilen, immer Politik, immer renovieren. Und draußen war man der Feind. Das war nicht sehr biedermeierlich, das ganz gewiss nicht. Die Frage ist, wie es dann weitergegangen ist, also so Mitte der 80er Jahre. Da würde ich Ihnen schon recht geben, da wurde es anders. Also es gibt ja die beiden Teile auch. Ne? Mhm. Aber der Beginn war schon so, dass man eine politisierte Gegenwart hatte, nach der man sich, glaube ich, heute sehnen würde. Also wir hatten 165 besetzte Häuser in Berlin und der Senat hat sich gefürchtet. Es war ja auch in gewissem Sinne, die SPD war ja ziemlich erledigt durch das alles. Die waren ja völlig überrascht über diese vitale Energie, die es gibt. Der ganze Filz war auf, also die standen ja ziemlich alt da letztendlich. Und die haben nie begriffen, also dass man nicht in diese ganzen, das Märkisches Viertel und diese ganze Art zu wohnen, dass das nicht mehr angesagt war, sondern dass man in diesen Altbauten bleiben wollte, dass die gerettet werden sollten. Da hat ja die SPD ein futuristisches Wohnprogramm dagegen. Also die hat aber da auch die kulturelle hegemoniale Deutung verloren, würde ich sagen. Und mit dieser Idee der Arbeiterklasse, ne, die dann irgendwie mit Nasszelle und so weiter...
Gut, das ist natürlich der ironische, das ist natürlich sozusagen aus meiner Sicht jetzt die ironische Note, das haben Sie auch beide in Interviews ja auch schon gesagt, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, dass Sie sozusagen diese Altbaukultur erfunden haben, die ja heute immer noch das Backbone eigentlich so des grünen Bürgertums darstellt. Jeder will irgendwie in so einem Altbau wohnen, praktisch mit abgezogenem Parkettboden und der Stuck irgendwie von Kaiser Wilhelm ist auch noch an der Decke und so. Das ist natürlich.
Nee, das war es nicht. Also es ging ja eher darum, also man wollte diese Altbauten retten, weil man nicht in diese Nasszellen, in diese Wohnungen mit Nasszelle und so weiter, wo man allein und isoliert und deswegen abgeschlagen sitzt, sondern man wollte ja gemeinsam etwas machen. Dass wir das erfunden haben, darum geht es nicht. Es ging um diese, weiß ich nicht, mit diesen abgeschlagen, dass man keinen Putz an den Wänden hat. Also diese Ästhetik der Hausbesetzer ist ja jetzt irgendwie auch, weiß ich wo, angekommen als Hipster-Ästhetik oder wie auch immer, erfunden, ist zu viel gesagt. Das ganz gewiss nicht.
Ja, und es ist wichtig, dass, also ich mag das an mir, diese Erfahrung hat mir gesagt, dass ich an diese Größen der linken Politik, also der Denkgrößen, anders rangehen muss. Wenn mir jetzt jemand sagt, Marx hat doch recht über den Finanzmarktkapitalismus, dann sage ich, sag mal, was hast du für einen Geldbegriff? Weil glaubst du ernsthaft an die objektive Wertlehre? Wie kannst du das sagen? Ja, ich bin jetzt mal Marxist. Ja, kann man sagen, habe ich nichts dagegen. Aber weißt du, was du da sagst? Mhm. Und dann, ja, wie war? Ja, ich bin. Bitte? Und das, diese Art zu sagen, erzähl mir jetzt hier keinen vom Pferd, sondern du hast überhaupt noch keine Krise dieses Denkens durchlebt. Und das ist übrigens auch meine akademische Aufgabe, Leuten zu sagen, jetzt fangt mal, macht mal, seid mal genau und überlegt mal, was das eigentlich ist, was ihr da sagt. Und das, ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie alle zurechtweisen will, sondern es ist, auch im Denken gibt es ein Motiv der Freiheit. Und auch diese Idee zu sagen, nein, da stimmt was nicht und dann lasse ich es auch weg oder ich nehme mir irgendwas daraus, was mir gefällt und setze es anders zusammen. Das ist etwas, was, glaube ich, ein großes Thema der Linken heute ist, dass ihr das fehlt. Diese Fähigkeit, Dinge zusammenzusetzen, neu zu kombinieren und daraus möglicherweise ein Programm für Mehrheiten in unserer Gesellschaft zu machen.
Weil wir kurz eben über den Neoliberalismus gesprochen haben, ich fand es ganz interessant und das ist jetzt meine, wie soll ich sagen, das ist jetzt meine Corona-Klammer in diesem Gespräch, ja, weil heute kann man ja gar nicht reden, ohne über Corona zu reden und wenn man redet, ohne über Corona zu reden, redet man trotzdem über Corona, indem man das nicht tut. Aber jetzt tun wir es ganz kurz. Sie haben gesagt, der Neoliberalismus, im März 2020 haben Sie gesagt, die Botschaft des Virus lautet, der Neoliberalismus ist vorbei. Das fand ich irre, weil erstens wusste ich gar nicht, dass das Virus mit uns redet. Hatte ich bisher gar nicht, war mir nicht klar. Und dass es dann noch mit dieser Botschaft gleich um die Ecke kommt. Das fand ich toll. Also ist das echt so, ja?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Idee, dass es so etwas gibt wie eine Vorstellung, eine Weltanschauung des starken Individuums und dass wir alle versuchen, starke Individuen zu werden, indem wir Ressourcen uns anschaffen, Kompetenzen uns anschaffen, Verbindungen uns anschaffen, in Konzepten denken können. Dieses ganze Zeugs, also von Konzepten, Kontakten und Kompetenzen, das glaube ich, diese Idee ist dahin. Wer das noch sozusagen heute behauptet, hat irgendwie, will die Zeit, in der wir leben, nicht verstehen. Der will es einfach nicht verstehen. Es gibt genug Leute, die das behaupten, die wollen es irgendwie nicht verstehen, in welcher Situation wir uns befinden. Und das meinte ich damals, dass diese Idee, Revolution des Ichs, die dann in der Selbstverherrlichung des Ichs endet. Das sagt, das ist der Kern von Gesellschaft, ist das Ich. Das war genau das, das ist das Problem. Aber es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr zu irgendwelchen, und da haben Sie vielleicht wiederum recht mit Ihrer Frage, es gibt kein Zurück zu irgendetwas, wo man sagt, ja, wir machen es jetzt wieder einfach auf Gemeinschaft oder wir machen alles wieder klein oder wir gehen in irgendeine Deglobalisierung oder irgend sowas. Das geht nicht. Aber was Corona gezeigt hat, ist, dass diese Vorstellung, dass man sich retten könne und am Ende vielleicht sich auf den Mars schießen lässt, also Elon Musk-mäßig, dass das im Grunde eine ziemlich lächerliche Angelegenheit
ist. Komisch, ist ja interessant, weil ich hatte nämlich das Gefühl, dass Corona genau das Gegenteil lehrt. Und zwar präzise, exakt genau das Gegenteil, nämlich, dass Corona zeigt eben, was... Wie, das liegt jetzt nicht an Corona, das ist einfach, weil es eine gesellschaftliche Großkrise ist. Und in solchen Großkrisen sieht man immer, was funktioniert in der Gesellschaft und was nicht. Und die Großkrise lenkt wie mit so einer Lupe immer das Augenmerk auf die Dinge, wie sie in Wahrheit sind. Und hier kann man fantastisch sehen, dass wer Geld hat, kommt halt deutlich besser durch diese Krise, als wer kein Geld hat. Und wer sich sozusagen es sich leisten kann, sich um sich selber zu kümmern und um seine Familie, dem geht es viel, 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 viel besser als den Leuten, die das nicht können. Und wer mit dem Auto zur Arbeit fahren kann, weil er eins hat, dem geht es besser als der armen Sau, die im Bus sitzt und immer Angst hat, sich anzustecken. Das heißt, der soziale Charakter sozusagen der Krankheit übersteigt, finde ich jedenfalls für mich, bei weitem alles, was man dazu wissenschaftlich, epidemiologisch und ich weiß nicht was noch irgendwie sagen kann. Und das ist, finde ich, genau das Gegenteil von dem, was Sie eben gesagt haben.
Naja, das ist so eine dieser beliebten Formeln, die wir heute haben. Das ist ja fast, habe ich ja den Eindruck, eine Mehrheitsmeinung, die Sie haben. Das finde ich totaler Quatsch. Ich meine, natürlich hat sich die Ungleichheit nicht verändert. Natürlich wird die Ungleichheit deutlicher. Aber wir haben zum Beispiel eine Konzeption von Bürgerrechten. Und in Deutschland, es ist nie eine Idee gewesen, dass irgendetwas gleich wird durch Corona. Es geht nur darum, ob es ein Bürgerrecht auf medizinische Versorgung gibt und unter welchen Bedingungen man dieses Bürgerrecht auf medizinische Versorgung aufrechterhalten kann und was man dazu tun muss, dass das aufrechterhalten werden kann. Und da gibt es große Auseinandersetzungen, wie das eigentlich geht und wie man das macht. Und da haben Sie recht, da kommt man besser weg, wenn man reicher ist. Aber das war immer schon so und das wird auch immer schon so bleiben. Da braucht man doch nicht Corona zu, um das zu erkennen.
Ich sage es nur deshalb, weil Solidarität ist ja fast so das Wort des Jahres 2020. Alle reden immer so von Solidarität und so. Und irgendwie... Keine Ahnung. Also ich meine, Sie haben auch ein Buch geschrieben, was sich damit beschäftigt. Und das ist ein großes Thema gewesen im vergangenen Jahr. Aber irgendwie, wenn ich dann so hingucke, dann merke ich irgendwie, ja, davon kriegt man gar nicht so viel mit von der Solidarität. Also das Virus macht die Gesellschaft nicht besser, oder?
Wir verlassen unser Thema. Aber
naja, weiß ich nicht. Weil
nein, ich glaube schon. Also ich glaube, was wir gezeigt haben, ist, dass es in Gefahr und höchster Not wirklich die Notwendigkeit gibt, zu schauen, wie man zusammen sein kann und ein gemeinsames Leben hinkriegen kann. Und das ist, glaube ich, das große Thema, was wir jetzt auch haben. Was heißt es, ein gemeinsames Leben wieder zu finden, das, von dem wir relativ sicher wissen, das wird nicht so einfach sein, wie wir das bisher, die Renovierung von Verhältnissen, wie wir sie bisher gehabt haben. Und dazu haben wir in den 80er Jahren haben wir einiges experimentiert, wie man ein gemeinsames Leben hinkriegen kann und was das bedeutet, auch so einen Versuch zu starten, welche Probleme das auch mit sich bringt, welche Härten da auch mit verbunden sind. Darüber schreiben wir ja auch in dem Roman. Und diese Wiedergewinnung einer Idee des gemeinsamen Lebens, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist meiner Ansicht nach das untergründige Thema des Solidaritätsbegriffs. Darüber müssen wir ernsthaft ziemlich genau und ziemlich konsequent nachdenken. Und da hat es überhaupt keinen Sinn, wenn wir irgendwelche Schlaumeier erzählen und sagen, ja, jetzt sieht man doch, dass die Ungleichheit. Also das ist derartig ermüdender Quatsch, da will ich gar nicht weiter drüber nachdenken.
Ja, wir hatten ja auch die Pandemie, die AIDS. Ne? Also, und da war es ja so, dass die Risikogruppen waren moralisch verwerflich. Also es war eine andere Situation als heute mit Risikogruppe, wo man gerne Risikogruppe quasi, also um geimpft zu werden und so weiter und so fort. Es war die Situation so, dass es hieß, was hast du für ein unbedachtes Leben? Was machst du denn da eigentlich? Also es hat den Spiegel vorgehalten, all dem, was wir vorhin gesagt haben. Und die Risikogruppen, also die Schwulen, die Prostituierten, die Fixer, die Promiskuitiven und so weiter, das waren diejenigen, die am Pranger, am gesellschaftlichen Pranger standen. Weil wenn man so lebt im Reihenhaus, in heterosexueller, trauter Treue, dann kann man nicht krank werden, dann kann man nicht AIDS bekommen. Das war die Botschaft. Die Botschaft war, wenn du überhaupt glaubst, du könntest dich anstecken, dann hast du dich schon angesteckt. Also das war eine ganz schwierige und Situation in den 80er Jahren, weil da das alles ins Rutschen kam mit dieser Leichtigkeit, mit dem, was man glaubte, sich an Freiräumen erobert zu haben. Auf einmal stand alles auf dem Spiel.
Das ist ja mit Corona heute ganz ähnlich, weil wenn Sie sagen, Sie wollen in Urlaub fahren, sind Sie praktisch schon ein dubioser Typ heutzutage. So, was machst du eigentlich jetzt in die Ferien zu fahren? Spinnst du und so? Mhm. Wenn man sagt, man kennt viele Leute, würde gerne mit denen essen gehen, oha und so. Naja, Leute wie du sind natürlich dann das Problem und so. Das heißt also, die moralische Aufladung der Krankheit, die Krankheit sozusagen als Metapher eben für irgendwas, was entweder beim Individuum schiefläuft, bei AIDS oder eben Corona für gesellschaftliche Gruppen, die sich irgendwie komisch verhalten. Das ist genau das Gleiche, würde ich sagen. Finde ich auch interessant, dass die Leute da so wenig gelernt haben. Nicht? Also
ich glaube, man kann das einfach nicht lernen.
Naja, wieso? Die Medien hätten frühzeitiger Susan Sontag lesen können und sagen können, Vorsicht, was machen wir hier gerade? Also als Journalist kann man das erwarten.
Aber gucken Sie doch mal. Also ich meine, wenn wir ein gemeinsames Leben aufrechterhalten wollen, unter Bedingungen einer Pandemie, die mit der spanischen Grippe nicht zu vergleichen ist, weil sie länger dauert, weil sie andere Menschen trifft. Und man kann nicht sagen, wenn man 20 ist, kriegt man das nicht. Und wenn man 45 ist und ein Monatseinkommen, Netto, Haushaltseinkommen von 8.000 Euro hat, kriegt man es auch nicht. Das kann man alles nicht sagen. Das stimmt alles nicht. Das, definitiv stimmt das nicht. Und jetzt zu sagen, naja, es ist vielleicht hilfreich, dass du, wenn du eine Zone betrittst, vorher einen Test machst, der dich 20 Minuten dauert, um Himmels Willen.
Okay, ist da das Problem? Wir reden nicht über das No-Covid. Man muss dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Heinz Bude ist Mitunterstützer sozusagen des No-Covid-Projekts. Da müssten Sie sich dann an ihn direkt wenden, wenn Sie darüber mit ihm reden wollen. Genau, das machen wir jetzt nicht, denn da habe ich, glaube ich, eine ganz andere Meinung. Das könnte wäre
ein tolles überdeutlich, dass Sie eine andere
das
ist ein
tolles Meinung. Streitgespräch, das können wir aber anderen mal führen. Ich wollte aber gerne noch mal was über den Protest sprechen, über die 80er Jahre im Vergleich mit heute, Frau Wieland, weil Sie haben das mal in einem Interview erwähnt und das, wenn man ganz genau hingehört hat, dann hörte man es jetzt auch durch. Damals war der Protest hart und die Reaktion des Staates war hart und man setzte sich einer unmittelbaren Gefahr und negativen Wirkung aus, wenn man daran teilnahm. Und heute, wie ist es heute? Was ist sozusagen geworden aus dem Protest? Die Gesellschaft geht anders damit um. Fridays for Future wird umarmt von allen Leuten. Beneiden Sie sozusagen die jungen Leute heute um die Leichtigkeit, mit der sie protestieren können?
Nein. Nein. Also ich glaube, wir hatten die Leichtigkeit gerade, weil wir außerhalb standen. Also wir gehörten ja überhaupt nicht zum Mainstream. Wir waren Außenseiter und in diesem Außenseitersein, was hart war, Kriminalisierung und so weiter, muss man sehen, viele, die da irgendwie auch untergegangen sind und auch, muss ich ganz deutlich sagen, also eine Jahre, nach denen ich mich nicht sehne. Also es gibt keine sentimentalen Erinnerungen daran. Aber wir haben uns, wie schon gesagt, wir hatten aber auch keinen Protest zu verteidigen, mit dem man sozusagen etwas noch im Leben anfangen könnte. Es gab keine Revolte, die man vermarkten kann. Die gab es nicht. Also das ist heute natürlich eine vollkommen andere Situation, in der die Protestbewegungen sich befinden. Die müssen ja sofort anders kommunikativ umgehen. Also wir konnten da in unseren Häusern sitzen und diese Lappen raushängen. Und das war's dann. Mehr kommunizieren mussten wir nicht. Alles andere ist ja auch, wir waren ja in gewissem Sinne, das war ja so eine Underground-Situation auch. Die können Sie ja heute gar nicht mehr einnehmen. Das ist ja vollkommen ausgeschlossen, so etwas zu machen. So überhaupt noch Protest müssen Sie ja heute artikulieren. Sie müssen auftreten und, und. Was mich manchmal verwundert, ist schon, wie verliebt man in, ja, in eine Art Rebellion ist, wie sehr das Mainstream geworden ist. Das wundert mich schon. Aber es ist eigentlich eher gut, oder?
Ja, ich weiß nicht, wenn Coca-Cola mit dem Wort, alle, wenn Firmen sozusagen mit dem Wort Revolution Werbung machen, ist natürlich auch irgendwie auch, dann wird es halt eng für die echten Revolutionäre. Dann.
Ja, aber wo sind die?
Ja, sagen Sie es mir. Das wäre ja, ich muss ja keine Fragen beantworten. Ich darf ja welche stellen. Also gibt es das nicht mehr? Also, nicht bis.
Nein.
Wie bewerten Sie denn diese Leute von Fridays for Future? Das ist ja eine Bewegung, also wenn man mal wieder richtig raus und demonstrieren kann, könnte ich mir vorstellen, geht das auch wieder los?
Also ich hatte immer die Schwierigkeiten, eben jetzt angefangen bei der alternativen Liste, Grüne, dass es so eine Mischung ist aus Kindergeburtstag und Apokalypse. Und das,
wenn man Eltern ist, weiß man, dass das notwendigerweise auch ein Stück weit zusammenhängt.
Genau, hängt zusammen.
Kleiner Scherz.
Also das ist... Das war eben auch in den 80er Jahren von der Gruppe, die in dem Roman beschrieben wird, nicht der Weg, sondern das war zu harmlos. Es gab keine Kunst dabei, es gab keine Regelbrüche. Es ging eigentlich um ein ziemlich abgesichertes, harmloses Leben. Das war für diese paar Jahre, von denen wir sprechen, nicht unser Ziel gewesen. Heute würde ich allerdings sagen, dass wir uns schon fragen müssen, ob wir all das, was jetzt, also dass wir eventuell grünen Kanzler oder Kanzlerin bekommen, ist sicherlich etwas, was wir tatkräftig mit vorbereitet haben und auch, dass Coca-Cola mit Revolution arbeitet. Das glaube ich auch. Das gehört mit dazu. Wir sind Lifestyle geworden. Also das muss man, wir sind ja auch im Neoliberalismus geendet. Also das wird ja auch bei den Figuren im Buch beschrieben, wie man also wie die Irene das, was sie im Besetzerrat gelernt hat, hinterher bei Nixdorf anbringen kann. Dass Marianne, die gegen die Rasterfahndung aufgestanden ist und eine ganz harte Nummer gewesen ist, die bringt es in der Hamburger Werbeagentur unter, weil sie einfach Zielgruppen identifizieren kann, Werbegruppen. Also das ist passiert. Da würde ich würde das nicht verherrlichen, was aus dieser Bewegung geworden ist, sondern man war eigentlich tatkräftig an dem beteiligt, was wir auch heute vorfinden in der Welt.
Und wir haben die Fähigkeit zu sagen, dass das kein Renegatentum ist bei den beiden, sondern dass das irgendwie auch eine möglicherweise plausible Konsequenz aus dem gewesen ist, was wir gemacht haben. Und ich würde mich auch nicht hinstellen und sagen, Irene, du hast dabei nichts drauf, das hättest du nicht machen dürfen. Das würde ich nie tun. Ich würde aber immer fragen, sag mal, Irene, ist das jetzt das, was du, ist es das jetzt? Und dann würde Irene ganz sicher sagen, nee, so richtig ist es das nicht. Und darauf kommt es an.
Ja, aber dann würde aber Irene sagen, aber ich habe ja bei euch gelernt, dass es keine großen Visionen mehr gibt. Und dann habe ich geguckt, ich werde jetzt auch persönlich älter und dann schlage ich mich lieber auf die Seite von Nixdorf.
Was heißt große Visionen? Also ich weiß nicht, da kann ich auch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Große Visionen ist doch, ich meine, dann würde ich sagen, make a vision statement. Da wird einem doch schlecht, wenn man
ist es
das
so?
Hört. Ja, ich schon.
Aber Greta Thunberg hat ein vision statement gemacht, und zwar was für eins? Und die ganze Welt war begeistert, alles, oder ist das Show?
Alles in Ordnung, alles in, ach, überhaupt nicht, ist alles wunderbar. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Die Frage ist nur, es gibt ja jetzt ganz viele Leute, die sich damit darüber Gedanken machen. Und dann muss ich leider fragen, machen wir es jetzt mit einer Veränderung des Emissionshandels oder machen wir es mit Steuern?
Ganz kurz, ich muss mal einmal unterbrechen, weil das ist jetzt ein Moment, wo ich es so bedauere, dass wir kein Publikum haben, wo man auch merkt, dass bestimmte Arten von Gesprächen und Veranstaltungen brauchen Publikum, nicht nur Öffentlichkeit wie im Radio jetzt, wir freuen uns sehr über jeden, sondern Leute, die jetzt hier im Saal sitzen, weil ich weiß, wenn wir jetzt hier nachher die Runde öffnen würden für Gespräche, dann würde jetzt der ein oder andere Ihnen so ein paar Fragen stellen, die ich Ihnen aber nicht stellen kann, weil das sozusagen, da würde ich sozusagen meine Rolle hier verlieren, da würde ich mich aber freuen, wenn ich sagen würde, ich so, Leute, das wird man sehen, wissen, was ich meine?
Ja, natürlich.
Weil Sie machen sich natürlich auch bewusst und fröhlich angreifbar gerade.
Ja, ich bin aber auch ein kompetitiver Typ und ich kann relativ gut damit umgehen. Ich meine, das ist mein Geschäft. Ich bin Professor. Ich meine, es ist mein Geschäft, Leute zu provozieren, dass sie anfangen, selber zu denken. Also das ist mein Beruf geworden. Ne? Und die zu bestärken in dem, was sie für richtig halten, dafür werde ich nicht bezahlt.
Occupy hatte 2011 Zustimmungswerte von 80% in der deutschen Bevölkerung und es ist aber nichts draus geworden. Und die hatten ja ein echtes, also die hatten ja ein echtes Anliegen. Die wollten sozusagen den internationalen Dings da und so weiter alles und so. Hat aber irgendwie auch nicht so richtig hingehauen. Finden Sie, dass die, nee, das ist so eine Kummel, ich sag's lieber gleich. Ich finde, ich wundere mich, dass die Protestformen immer eingebetteter werden, immer freundlicher werden. Also dass sozusagen es immer weniger so ist, weil ich meine, Sie haben noch, also in den 70ern gab es Terrorismus, Sie haben noch Häuser besetzt, in den 90ern gab es immerhin die Antifa, die hatten auch noch echt was zu tun da, die Leute. Nach der Finanzkrise gab es Occupy, die hatten auch noch ein echtes Anliegen, die sind rausgegangen, die wollten wirklich Sand ins Getriebe streuen und so. Und heute gibt es Fridays for Future, die immer nur noch sagen, follow the science. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer dünner. Ist das oder ist das so eine komische, nostalgische Haltung von mir?
Also Antifa gab es bei uns auch, ne? Also das ist glaube ich, nicht nur in den 90ern, ist auch in den 80ern, ist auch so erlebt. Ich glaube, das fühlen Sie schon richtig. Also für uns war auch mit ein Grund, das Buch zu schreiben, dass man nochmal daran erinnert, also es gab was vor 89, es gab auch noch irgendwas zwischen der RAF U89 und gerade die, das ist auch der Geist Berlins letztendlich, würde ich sagen. Also, dass man ein bisschen rauer und ein bisschen härter die Dinge angeht. Also nicht umsonst ist ja in einem Jahr das Buch von Lutz Seiler über die Besetzungen im Osten erschienen und zufälligerweise unser Buch über die Besetzungen im Westen. Und ich würde mir schon wünschen, also ja, dass wieder eher eine Art von diesem wilden Denken und dieser Kompromisslosigkeit auch losgeht.
Aber Sie beide, wenn ich das, ich meine, Sie sind ja auch verheiratet, wenn ich das richtig sehe.
Naja, aber wir sind ja
also ich weiß gar nicht, ob wir das bisher gesagt hatten. Ach so, übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die beiden sind auch noch verheiratet. Und Sie haben schon auch irgendwie da aber unterschiedliche Haltungen, oder? Also Sie sind eher so der Abgeklärtere und Sie finden schon, es sollte auch nochmal ein bisschen rocken, oder sehe ich das?
Ja, auf jeden Fall. Na klar haben wir unterschiedliche Haltungen, das wäre ja nun ganz öde.
Nee, kann ja, ich weiß ja nicht.
Aber wir können uns hier nicht als Jugendbewegung aufführen mit über 60 und ich möchte auch jungen Leuten, also diese Generation hat ihre eigenen Dinge zu machen, was soll ich da jetzt irgendwelche Ratschläge oder sonst was geben? Das finde ich auch ehrlich gesagt, ist abgeschmackt.
Aber was?
Mir kommt es so vor, wie Sie gesagt haben, als ob es immer eingebetterter wird, der Protest. Und das finde ich auch nicht gut. Wie schon gesagt, ich würde es gut finden, sofern es Häuser gibt, die frei sind, dass wieder Besetzungen losgehen. Also warum nicht? Also
da sind wir doch wieder bei Corona, weil die Theater stehen alle leer. Sollten wir nicht alle Theater besetzen und einfach Impromptu-Aufführungen im Theater machen, um sozusagen gegen die soziale Isolation der Leute anzuprotestieren?
Warum nicht? Das ist ehrlich gesagt, ist doch eine gute Idee,
Mann. Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
Finden Sie gut?
Nein, also ich finde schon, dass wir diese Kulturräume, da müssen wir uns wirklich was anderes für überlegen, das finde ich auch. Also das kann nicht so einfach, also ich habe überhaupt nichts gegen Stadttheater. Ich bin keiner, der sagt, oh, furchtbar, Stadttheater oder sowas.
Es wäre jetzt auch blöd, wenn Sie das jetzt hier, das wäre irgendwie komisch.
Dann. Aber dass wir sozusagen die Stadttheaterstruktur einfach so wieder renovieren, das glaube ich irgendwie auch. Und das ist keine so eine gute Idee. Wir müssen das schon mal von uns aus. Wir können doch diese Frage stellen, ist nach Corona durch Kunst überhaupt die Gesellschaft noch überbietbar? Das ist eine wirklich wichtige Frage.
Ich glaube ganz kurz nur, ist nach Corona durch Kunst die Gesellschaft überbietbar?
Ja.
Heißt was?
Also kann die Kunst eine andere Art von Gesellschaft anstiften nach dieser Erfahrung? Also in der bildenden Kunst ein großes Thema. Ich bin Gründungsdirektor des Documenta-Instituts. Ich untersuche das. Und das war lange Zeit eine Idee, dass Kunst sozusagen transformative Praktiken vorhält, die wir brauchen für eine andere Zukunft. Kann man das heute noch so sagen? Muss man da nicht anders drüber denken? Und wenn man jetzt nochmal Fridays for Future nimmt, kann eine soziale Bewegung, die keine Musik hervorgebracht hat, die keine Bilder hervorgebracht hat, die keine Literatur hervorgebracht hat, die nur auf Wissenschaft sich bezieht, kann das etwas sein, was wirklich das Leben ändert? Geht das? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht geht es ja, vielleicht ist es heute so. Aber ich bin sehr skeptisch. Ich weiß ein bisschen, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich weiß, was Wissenschaft in der Lage ist und zu was Wissenschaft nicht in der Lage ist. Da würde ich sagen, Vorsicht, Vorsicht. Ob man mit Wissenschaft sein Leben verändern kann, bin ich mir nicht so sicher.
Es freut mich wahnsinnig, dass wir am Ende total einer Meinung sind. Frau Wieland und Herr Pude, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich empfehle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal das Buch Aufprall. Wenn Sie sich mit der untergegangenen Stadt West-Berlin beschäftigen wollen, lesen Sie es. Danke, dass Sie dabei waren. Wir machen hier auch irgendwie weiter. Bis bald. Danke. Tschüss.
2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.